Da ist das neue Jahr auch fast schon wieder rum. Naja, ich will nicht komplett übertreiben, aber es ist tatsächlich schon der letzte Sonntag im Januar und der erste Sonntag mit Donald Trump als neuen US-Präsidenten.
Oh, lieber Herr Wittke, da bringen Sie ja wieder zwei Dinge zusammen.
Glück nichts miteinander zu tun haben. Aber Sie, Herr Bischof, Sie haben mit mir etwas zu tun, denn schönen guten Morgen erst einmal. Gottesdienst im Gespräch.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, vielen Dank. Wir haben was miteinander zu tun und das andere nicht. Und ich sage auch schönen guten Morgen und wir legen los. Mhm. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Das hat mich wirklich wütend gemacht, Herr Bischof, und auch fassungslos zurückgelassen, dass ich mich unbedingt mit Ihnen darüber austauschen möchte. Und es hat auch sehr mit einem Gottesdienst zu tun. Ich habe mir die Amtseinführung von Donald Trump live im Fernsehen angeschaut und ich bin entsetzt gewesen, dass er sich in seiner Ansprache zu einem Nachfolger von Martin Luther King stilisiert hat und dass auch ein schwarzer Prediger anschließend das mit seinem Beitrag, sag ich mal so, sogar noch unterstützt hat, weil er aus der Rede von Martin Luther King, aus der berühmten I Have a Dream, zitiert hat. Ich liebe diese Rede. Mhm. Und es hat mich wirklich fertig gemacht, das in diesem Zusammenhang mit der Amtsanführung von Donald Trump zu hören. Und eben nicht als Protest gegen Trump, sondern als wenn er die Lehre eines Martin Luther Kings vertreten und umsetzen würde. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, helfen Sie mir.
Gut, dass Sie sagen, es ist schon sehr strange, das empfinde ich auch so und verstehe auch die Empörung. Ich würde sagen, das ist aber eben der, wie soll ich das nennen, Kulturkampf, also das Ringen um die Deutung, Ringen um das Besetzen von Symbolen und das Besetzen von Erinnerung und von Geschichte als das, was ja auch ausmacht, wer wir heute sind. Ich nenne Ihnen noch ein anderes Beispiel. Es gibt in Amerika eine jüngere Bewegung, radikale Trump-Anhänger, die benutzen Dietrich Bonhoeffer und machen aus ihm jemanden, der ihren Widerstand gegen die angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit begründet und gegen ihr Auflehnen gegen demokratische Institutionen, die sie angeblich als diktatorisch empfinden. Die Nachfahren Bonhoeffers hier bei uns vor allem wehren sich dagegen entschieden. Auch viele aus der evangelischen Kirche haben inzwischen laute öffentliche Briefe dagegen geschrieben. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir an dieser Stelle laut werden. Ich bringe dieses Beispiel, weil wir in diesem Jahr den 80. Todestag oder den 80. Tag zur Erinnerung an die Ermordung Dietrich Bonhoeffers begehen werden, am 9. April. Bonhoeffer ist ja doch für uns eine ganz wichtige Figur und da passiert ein ähnlicher Mechanismus. Und ich sage, das ist ein Kulturkampf, an dem wir lernen müssen, aus unserer liberalen Haltung heraus, dass wir auch laut und deutlich an dieser Stelle etwas erklären und gleichzeitig verteidigen müssen.
Und auch im Dagegensetzen, ja, verteidigen. Das finde ich gut. Ich finde, nach dem, was wir, Herr Bischof, was wir da gerade in den USA erleben und bei der Amtsanführung von Donald Trump erlebt haben, kann man nur jeder einzelnen Person, die gestern am Brandenburger Tor dabei gewesen ist, aufrichtig und herzlich danken. Mhm. Ein großes, deutliches Zeichen, ein Lichtermeer gegen einen Rechtsruck in Deutschland und eben letztlich auf der ganzen Welt hat es gestern gegeben am Brandenburger Tor. Für Menschlichkeit, für Demokratie, für ein friedvolles Miteinander, für Toleranz. Ich denke, dieses Aufstehen, Gesicht zeigen, sich einsetzen, dagegenhalten, für diese Dinge sich einzusetzen, das ist gerade mal wieder so wichtig wie lange nicht mehr und sollte für lange Zeit auch nicht aufhören, oder?
Ja, das ist richtig, absolut. Haben wir ja gerade schon einmal anklingen lassen. Wir müssen aufstehen und zeigen auch, wo die Mehrheit ist. Allerdings will ich ganz vorsichtig davor warnen, zu meinen, das würde die Anhänger des Populismus oder die vielen Enttäuschten, die ja auch sozusagen unter denen sind, die dem Populismus folgen, das würde die überzeugen. Sie sehen es als Staatsgesten an, diese Demonstrationen. Sie fühlen sich oft in ihrem Gegenüber eher bestärkt. Ich sage das deshalb, weil ich denke, es hilft an dieser Stelle nur, wenn wir auch Diskursräume öffnen, also Verständigungsorte schaffen und dass wir immer alle wieder auch da Gespräche führen, wo wir gerade sind. Eine Demonstration wie gestern Das ist eine ganz wichtige Stärkung für uns, auch ein Zeigen nach außen und eine Stärkung nach innen für die, die da sind. Aber es ist nicht alles und es ersetzt nicht, dass wir suchen, wie wir im Gespräch bleiben in diesem Land und wie wir tatsächlich gucken, wie wir aufeinander auch hören. Nicht, um sich sozusagen an dieser Stelle dann dem zu ergeben, aber so hören, dass wir auch ehrlich reden können.
Sehr guter Ansatz. Konstruktiv im Gespräch bleiben. Am Tag nach der Amtseinführung von Donald Trump hat es einen Gottesdienst gegeben und die Pfarrerin hat ihm da so wunderbar, ganz ruhig, aber auch sehr nachdrücklich ins Gewissen geredet, Mitleid und Verständnis zu haben für die Menschen, die jetzt gerade große Angst haben in den USA. Und also das hat sie richtig gut gemacht. Das müssen Sie sich nochmal anschauen, Herr Bischof, falls Sie es nicht gesehen haben oder so auf YouTube. Ja. Und Donald Trump saß da in der Kirchenbank, hat mit den Augen gerollt, aber musste sich das sozusagen zwangsläufig anhören. Mhm. Kann die Kirche, der Ort, also der entscheidende Ort eines Widerstandes sein oder eben der Ort für Menschlichkeit, die auch deutlich nach außen gezeigt wird?
Beides, denke ich, beides. Aber erstmal möchte ich doch sagen, Respekt für den Mut und für die Klarheit der Pfarrerin. Das sind sehr, sehr eindrückliche Bilder. Mhm. Und sie hat ja im Grunde nichts anderes gemacht als das, was Sie gesagt haben, nämlich ins Gewissen reden. Trump hat in seiner Reaktion aus ihr eine Trump-Hasserin gemacht. Da muss man schon sagen, das sind echt wahnhafte Cäsarenzüge, wie wir sie nur aus Autokratien oder Diktaturen kennen. Oder gleich gehen wir ja in antike Texte, wenn wir in die Bibel gucken. Also das ist so das antike Umfeld, würde ich sagen. So ein Herodes oder einen Cäsar, den stellt man sich so vor. Für mich persönlich ist das auch so, dass ich das erste Mal eigentlich denke, Amerika und die Welt wird für sich gucken müssen, wo Widerstand gegen solche Gedanken und Züge, wie sie da offenbart werden, dann tatsächlich auch dran ist.
Mir hat das gut getan, das zu hören, weil das so ein Zeichen war von Hoffnung regelrecht. Es gibt Menschen, die sich trauen, die aufstehen und die das ganz ruhig
standhaft bleiben. Vor dem Thron.
Wirklich ganz toll. Wofür steht der Sonntag heute? Welche Überschrift hat dieser Sonntag heute?
Es ist der dritte Sonntag nach dem Epiphaniasfest, also der dritte Sonntag nach dem 6. Januar. Es geht um Jesu Zuwendung zu denen, wo wir es nicht erwartet hätten, fast könnte man sagen, wo er es selbst nicht erwartet hat. Also sozusagen das Hinausbringen des Evangeliums über die eigenen Grenzen oder wir würden vielleicht heute auch sagen, über die eigene Blase hinaus, also über den eigenen Kreis hinaus. Da wird eine Geschichte erzählt, wo Jesus regelrecht außer Landes geht, also eine Geschichte, wo er mit einer Samaritanerin am Brunnen ins Gespräch kommt. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die Samaritaner damals sozusagen eine Konkurrenzgruppe zu den Juden waren, dem jüdischen Glauben ganz nah, auch ihm entsprungen, aber eben sozusagen an einer ganz anderen Stelle als da, wo Israel mit seinem Glauben und Jesus und die jüdischen Geschwister zu dem Zeitpunkt waren. Mhm. Und da kommt er mit dieser Frau am Jakobsbrunnen ins Gespräch und es wird ein ganz ehrliches und offenes Gespräch. Faszinierend. Mhm. Und dennoch habe ich mich dafür entschieden,
Sie ahnen es schon, eine andere Bibelstelle zu nehmen.
Eine andere Bibelgeschichte und zwar von dem her, was Sie jetzt heute Morgen eingebracht haben. Es ist, ich nenne es mal, eine kleine Anti-Trump-Geschichte.
Ah, okay.
Und die hören wir, das ist das Evangelium für den heutigen Sonntag. Also gehört zu diesem Sonntag als das Evangelium, was sozusagen immer gelesen wird, dazu und klingt jetzt komplizierter, als es ist. Wir werden es gleich hören. Ja.
Zuwendung Jesu klingt auch für mich noch ein bisschen kryptisch, aber Anti-Trump-Bibelstelle, das kann ich dann wieder verstehen. Ich bin gespannt, was wir da gleich hören werden. Ja, die muss schon zünden heute. Also die Bibelstelle muss schon zünden heute, muss was Relevantes aussagen über die aktuelle Weltlage, finde ich schon, sowas Allgemeines, so allgemein über Glaube oder so. Das würde mir jetzt heute nicht ausreichen. Okay. Aber Sie haben es schon gesagt, es geht in Richtung Anti-Trump-Bibelstelle. Da bin ich jetzt echt gespannt, was die Bibelstelle schon damals über ihn gesagt hat.
Also, Matthäus-Evangelium, das erste Evangelium im Neuen Testament ist das. Jesus unterwegs in Kapernaum, also man kann sagen, nah an Jesu zu Hause, Nazareth, Kapernaum, das ist nicht weit auseinander, zu Fuß, vielleicht eine Tagesreise, ach, viel weniger als eine Tagesreise. Aha. Da begibt sich folgende Geschichte, die erzählt wird, 8. Kapitel Matthäus-Evangelium. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut das. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußere Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
Ich bin so ein bisschen leicht verwirrt von dieser Bibelstelle. Das ist so ein bisschen fast wie so ein Rätsel, habe ich das Gefühl. Also Sie müssen mich da so ein bisschen durchbringen. Also okay. Ein Hauptmann hat einen Knecht, der Knecht ist krank. Der Hauptmann möchte, dass der gesund gemacht wird von Jesus. Jesus soll aber gar nicht bei ihm vorbeikommen, weil der Hauptmann sagt, ist das gar nicht wert. Ja. Also dieser Hauptmann ist es nicht wert. Ja. Und er sagt, mach einfach nur eine Anweisung, sag einfach nur ein Wort und dann klappt das schon. Ich gebe auch immer Anweisungen und dann wird danach gehandelt. Dann sagt Jesus irgendwie Wörter zu sein.
Alles Mögliche.
Alles Mögliche so ein bisschen. Ja. Wird er so, verstehe ich nicht. Ja. Und dann sagt er aber auch tatsächlich dieses eine Wort und der Hauptmann geht nach Hause und der Knecht ist wieder gesund.
Ja. Und dann habe ich noch behauptet, das sei eine Anti-Trump-Geschichte.
Es stimmt.
Also, und dann ist auch dann kommt noch das dazu. Also was ist der Clou? Der Clou ist aus meiner Sicht, wenn ich die Geschichte richtig lese, dass da jemand kommt, der im Grunde aus einem Milieu und einer Umgebung und einem Weltbild kommt, das zu dem, was wir sonst von Jesus wissen, überhaupt nicht passt. Mhm. Kommt aus der Armee,
verstehe.
Da weiß man, da gibt es oben und unten, da wird befehligt und das ist jetzt nicht irgendwie einer von den Soldaten im Feld, sondern das ist ein Hauptmann, das ist einer von oben.
Ja.
Also und jetzt übersetzen wir es mal auch in die Klarheit dieses antiken Textes, ist ein römischer Hauptmann, der also ganz weit weg offenkundig ist vom jüdischen Glauben und vom jüdischen Volk und vom Juden Jesus. Und der kommt mit seinem Weltbild und sagt zu Jesus, weil er bedürftig ist, mach meinen Knecht gesund. Ja? Also sorgt sich um seinen Knecht. Und dann sagt Jesus, okay, ich komme vorbei gewissermaßen. Dann sagt er, und dann sagt er, nee, in seinem Weltbild bleibend, mit dem eigentlich Weltbild, das wir so erstmal gar nicht nah am Glauben dran sehen, bei mir läuft das so und so ab. Ja? Wenn du was kannst, dann machst du jetzt ein Wort und dann funktioniert das. So arbeite ich auch den ganzen Tag. Ja? So wirst du das ja wohl auch können. Und ich vertraue dir total, du wirst in meinem Weltbild das auch können. Und Jesus sagt, boah, bei diesem römischen Hauptmann, der sozusagen überhaupt nichts von der Herkunft unseres Glaubens hat, ich sage es jetzt nochmal in meiner Sprache, der überhaupt nicht aus unserer Blase kommt, überhaupt nicht aus der Nähe, überhaupt nicht in diesen Sprachformen drin ist, ist ein so tiefer Glaube, dass das übersetzt in sein Weltbild genauso passt, weil das Vertrauen auf Gott das eigentlich Entscheidende und Tiefe ist dabei. Und dann sagt Jesus, so ein Glauben, so ein tiefes Vertrauen, dass sich das übersetzen lässt in eine andere Welt, in eine andere Wirklichkeit, weil es am Ende darum geht, dass ein Kranker heil wird und nicht welches Weltbild von Befehl und Anordnung oder freundliches Miteinanderreden eigentlich gilt, dass das auch in dieser Welt von Macht und Gewalt das aufbrechen kann und dass der das glaubt. Obwohl er sonst überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Das habe ich bei meinen Leuten noch nie gefunden. Israel, da heißt es dann ja, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, die werden hinausgeworfen. Das meint, glaube ich, an dieser Stelle in meiner in meinem Umfeld, in meiner Blase, da, wo ich mich immer bewege, da, wo so ganz viele Fromme um mich herum sind, da habe ich ein so tiefes Vertrauen nicht gefunden.
Da, wo man es eigentlich erwarten
würde. Da, wo man es eigentlich erwarten würde. Da, wo auch Jesus es eigentlich erwarten hätte. Mhm. Während dieser römische Hauptmann, und man muss sich klar machen, römische Hauptleute waren sozusagen die Feinde damals des jüdischen Volkes. Und Jesus war eben Verdacht, Aufständischer zu sein. Ja, auch ein großer Heiler. Mhm. Offensichtlich hatte das sich bis zu diesem Hauptmann herumgesprochen. Mhm. Ich habe gesagt, das ist eine Anti-Trump-Geschichte, weil dieser Hauptmann im Grunde das macht, was wir uns vielleicht von Menschen wie Trump und Politikern dieser Art so sehr wünschen würden, dass sie aus ihrem Weltbild herauskommen oder mindestens diese gute Botschaft, dass es um Heil und Heilung geht, in ihr Weltbild übersetzen. Und dass wir uns auch davor bewahren, nicht immer auch darauf zu vertrauen, dass auch da, wo wir es nie erwarten würden, eine Wende in diesem Leben nochmal geschehen kann und Jesus oder Gott in Jesus Herzen eben tatsächlich umwenden kann.
Vielen Dank für diese Erklärung. So haben Sie es gelesen, so habe ich es tatsächlich nicht verstanden.
Ja.
Also ist, mal platt gesagt, der Hauptmann ein Guter. Ich habe ihn eher wahrgenommen als einer, der eben nicht so gut ist. Und ich mag auch nachfragen.
Ja, bitte.
Sie haben es jetzt so beschrieben und gelesen. Ich habe es eher so empfunden, als dass der Hauptmann sich etwas aneignet und zu eigen macht, was eigentlich nicht passend ist. Nämlich dieses einfach nur Ansagen und auch im Glauben einfach nur etwas anzusagen und dann passiert es, so funktioniert es nicht, hätte ich gedacht.
Ja, und gleichzeitig wird hier etwas sehr Weihnachtliches in der Geschichte zitiert. Also es gibt ja diesen einen Satz vom Hauptmann, der zu einem tiefen Satz für viele Menschen in ihrem Glauben geworden ist, spricht nur ein Wort, sagt dazu Jesus. Und dann sagt Jesus ja am Ende, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Kann auch sagen, wie ich jetzt gesagt habe. Und dann sind wir fast bei Maria und sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen und es geschah ihr im Grunde, wie ihr gesagt wurde.
Spannend. Ich habe das Gefühl, er macht es sich zu einfach. Er macht es sich zu leicht.
Der Hauptmann.
Der Hauptmann macht es sich zu leicht. Der will sich eigentlich mit dem Glauben nicht wirklich beschäftigen.
Ja, das passt uns oft nicht, ne? Wenn die Leute sich nicht aus ihrem Weltbild hinaus in unser Weltbild bewegen. Ich empfinde es tatsächlich anders. Er überträgt das Vertrauen, das er hat, in sein Weltbild und in seine Sprache. Und das ist in der Tat ein alter Streit. Muss ich ihm erst seine Sprache ändern? Muss ich es ihm so machen, dass er auch in dieses Weltbild hinüberkommt? Oder kann das, was wir von Jesus erzählen und was Jesus ja hier selber sagt, kann das auch in so einer ganz anderen Welt übertragen funktionieren? Und das kann es. Auch deshalb, weil Gott in jeder Sprache, ist ja im Grunde ein Pfingstwunder, jetzt, wo Sie mir das so sagen, weil Gott in jeder Sprache und eben auch in dieser Sprache der klaren Ansage mit den Menschen so reden kann, dass daraus Heil wird und dass die Sprache aufbricht und dass das Leben aufbricht und offen wird für das, was werden soll, nämlich Gottes Nähe und Gottes Heil für die Menschen.
Ich bin da noch nicht so wirklich ganz zufrieden. Bei mir bleibt immer noch so ein bisschen das Gefühl übrig, dass dieser Hauptmann so ein bisschen, ich nenne es mal, Fast Food Religion betreibt.
Okay.
So ein bisschen im Nebenbeigehen die Vorteile des Glaubens nutzen will, seinen Knecht, also auch seinen Knecht deswegen gesund machen will, weil damit er wieder für ihn arbeiten kann und so. Und jetzt hier, Jesus, komm mal ran, sag mal deinen Spruch auf und dann funktioniert das so. Also kann das wirklich.
Toll, dass Sie das sagen. Das ist ja auch immer eine unserer großen Sorgen, wenn Jesus oder wir mit dem Evangelium außer Landes gehen oder über unsere Grenzen hinaus, dass es so einen Ausverkauf davon gibt. Immer wieder die ganz große Sorge, dann wird das da so verschleudert und da muss man doch erstmal lange eigentlich in diese Gedankenwelt hineinkommen. Ich glaube, deshalb wird die Geschichte erzählt. Der Hauptmann anders, als wir ihn uns vorstellen und Jesus anders, als wir ihn uns vorstellen und wir wahrscheinlich auch anders, als wir uns vorstellen.
Ja, ich weiß nicht, ob es dieses lange sein muss, aber ja, so dieses ja, Gefühl dafür bekommen, Ernsthaftigkeit, ja, der versteht es, worum ja, das geht.
Ja, verstehe sie gut. Lassen wir es nachheilen,
lassen wir es
so stehen, oder?
Lassen wir es nachheilen, sehr gerne. Wir kommen zur Fürbitte. Und es klingt fast schon so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, für den Frieden und für die Verständigung zu beten, das kann irgendwie nie falsch sein, oder? Und auch für den Frieden in uns selbst. Und das passt vielleicht auch gerade zur Geschichte. Ich glaube, weil damit fängt es doch überhaupt an, dass wir erst einmal Frieden mit uns selbst schließen müssen, bevor wir friedlich mit anderen umgehen können. Die Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, sprich ein Wort zu uns, dass Frieden in uns wird, dass wir uns annehmen mit unseren Fehlern und dass wir dir vertrauen, deinem Wort. Sprich nur ein Wort, Gott, das geschieht, dass die Gewalttätigen umkehren, dass wir Frieden finden auf der Welt, Frieden, der den Namen verdient, kein Siegfrieden und auch nicht bloß Schweigen der Waffen und dann die Freude der Mörder, gar nein. Sprich dein Wort in die Herzen, dass dein Frieden kommt. Gott, wir bitten dich, lass geschehen, was du versprochen, Licht für die Sterbenden, Leben für die zur Welt kommenden, Halt inmitten all dem Aufruhr und manchmal auch der wüsten Leere in uns und des Suchens, des steten Suchens nach Leben. Darum bitten wir dich und danken dir, dass du uns hörst, unsere Worte, unser Klagen, unsere Suche. Danke.
Amen. Nach den vielen Bildern und zum Teil auch jetzt regelrecht verstörenden Eindrücken aus den USA tut es gut, zum Start in die neue Woche erst einmal runterzukommen und Kraft zu sammeln. Und dabei helfen kann der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wie ist er eigentlich so in der Küche? Der regierende Bürgermeister Kai Wegner, Herr Bischof. Ich meine, Sie haben mit ihm gemeinsam gekocht oder zumindest Obst geschnippelt für Menschen in Neukölln, die von Armut betroffen sind. Macht der Regierende das so? Also wie macht er das mit dem Messer? Also Spitze vorne auflegen aufs Brett und dann so zack, zack, zack alles runter oder ganz vorsichtig eine Scheibe nach der anderen oder so aus der Luft das Messer von oben runter. Wie ist das? Wie ist Kai Wegner als Küchenchef? Oder hatten Sie die Chefmütze auf?
Sehr schön, nee. Weder noch die Chefmütze hatten die Menschen von der Tee- und Wärmestube in Neukölln und unser Armutsbeauftragter von der Kirche, Thomas de Wachoy. Ich bin so froh, dass wir ihn haben und er die Stimme laut macht, für die so oft übersehen werden bei uns. Der Armut eine Stimme geben, das ist sein Motto und das finde ich großartig, dass der regierende Bürgermeister da mitmacht und die Chefs, das sind an dem Tag die froh sind, eine warme Mahlzeit zu bekommen und auch Worte. Wir haben uns ganz viel unterhalten. Ich habe zugehört, der regierende Bürgermeister hat zugehört, also denen, die da kommen. Und das ist das Entscheidende, dass wir ihnen zuhören.
Zuhören und ins Gespräch gehen.
Ja.
Das nehmen wir mit in die neue Woche. Kommen Sie gut durch die neue Woche und Sie, Herr Bischof, auch.
Und ich wünsche Ihnen auch eine gesegnete Woche mit guten Wörtern.